Kennen Sie Gernot Hassknecht? In der Heute-Show. Das ist der Mann, der sich immer so fürchterlich aufregt. Künstlich, das ist eine Kunstfigur, ein Kabarettist. Und der schimpft dann immer rum, zieht über alles her und empört sich über Kleinigkeiten und schreit so seine Wut raus. Gernot Hassknecht. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt. Ich mache schon länger die Beobachtung, dass bei vielen Leuten die Nerven etwas blank liegen, bei mir auch. Ich reg mich über Dinge auf, die mich sonst kalt gelassen hätten, wenn einer hier in der 30er-Zone zu schnell fährt oder wenn ich was vergessen habe zu erledigen oder natürlich auch wegen Entscheidungen von Politikern. Ich finde so, in unserer Gesellschaft ist das Aufregungslevel ziemlich gestiegen. Denken Sie an die Wutbürger in Stuttgart, die waren, die Gelbwesten in Frankreich, die waren und jetzt die Querdenker bei uns. Und alle fordern lautstark Gehör. Hat den Anschein, als polarisiere sich unsere Gesellschaft immer weiter. Und selbst Kleinigkeiten werden skandalisiert. Denken Sie an das Lastenrad oder den lachenden Laschet. Großer Skandal. Der Philosoph Philipp Hübel hat ein ganzes Buch geschrieben über die aufgeregte Gesellschaft. Er sieht so zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen. Das sind die einen, die nennt er die Progressiven, die stehen für Fürsorge, für Freiheit, für Fairness. Die wollen Offenheit, die finden Globalisierung gut, eine neue Weltordnung. Und wenn ihre Werte irgendwie angegriffen werden, dann reagieren sie mit Empörung, moralischer Empörung. Das kann doch gar nicht sein. Und ihnen gegenüber stehen die Konservativen. Diese konservativen Prinzipien sind eher Autorität, Loyalität, Verbundenheit und Reinheit, interessanterweise. Die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, die wollen eher, dass alles so bleibt, wie es ist. Jedenfalls möchten die keine krassen Veränderungen in dieser Welt, wie eben die Progressiven sie wollen. Für sie ist Globalisierung gefährlich, Bedrohung. Für sie ist Öffnung und Offenheit für andere gefährlich, Bedrohung. Und wenn ihre Werte angegriffen werden, dann reagieren sie mit Abscheu und Ekel. Wie kann man denn nur? So, das sagt dieser Philosoph Hübel. Und weil in den vergangenen Jahrzehnten so die Werte der Progressiven mehr an Einfluss genommen haben, formieren sich die Konservativen eben auch. Und an vielen Linien lassen sich diese Konflikte zeigen. Etwa, wenn es um die Rechte der Frauen geht, wenn es um den Umgang mit Menschen anderer Herkunft geht, und ganz aktuell zum Beispiel, wenn es um die Impffrage geht. Aber da gibt es mehrere Beispiele. In dieser aufgeregten Gesellschaft leben wir auch als Christen, leben wir auch als Gemeinde Jesu und müssen da unseren Weg finden. Unseren Weg. Und wie ist unser Weg? Ich denke, Psalm 37, die Verse 1 bis 7, die wir gehört haben schon in der Lesung, die haben da einiges zu sagen, wie unser Weg aussehen könnte in einer aufgeregten Gesellschaft. Nämlich so, entrüste dich nicht über den Bösen. Sei nicht neidisch auf den Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille im Herrn und warte auf ihn. Um so einen Psalm verstehen zu können, ist immer ganz gut, den Kontext zu kennen, in dem der entstanden ist. Und bei Psalm 37 können wir das relativ gut rekonstruieren. Das ist ein Psalm Davids und David war damals auf der Flucht vor König Saul und er hatte so eine 400 Personen starke Truppe von Arbeitslosen, Verschuldeten, in Not geratenen Männern um sich gesammelt und die waren in der Wüste Maon, das ist nahe dem Karmelgebirge und da hielten sie sich versteckt und sie ernährten sich so, dass sie die Herden der ansässigen Viehhirten bewachten, dass sie nicht angegriffen wurden und dafür gingen sie dann zu den Herdenbesitzern und wollten Schutzgeld haben in Form von Naturalien. Also die wollten einfach was zu essen haben, um zu überleben. Und eines Tages schickt David seine Männer zu Nabal, einem der größten Viehhirten dort in der Gegend und die sollen sich für die geleistete Arbeit einfach mal wieder richtig satt essen. Und die kommen dann dahin zu diesem Nabal und der sagt dann, Von David habe ich doch noch nie was gehört. Ihr spinnt wohl, von mir kriegt ihr doch nichts zu essen. Und dann gehen die Männer natürlich völlig frustriert nach Hause, sagen das David, und als er das hört, ist er voll entrüstet. Er sagt, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösen. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihn bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. 1. Samuel 25. Der David will den ausrotten. Dann zieht er hin mit diesem Plan, den rotte ich jetzt aus, seine ganze Familie mache ich platt. Und kurz vor dem Ziel tritt ihm Abigail, die Frau von Nabal, entgegen. Und die hat einen Esel mitgebracht, bepackt mit vielen, vielen Nahrungsmitteln für Davids Männer. Und sie sagt zu ihm, Gott hat dich davor behütet, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Also der versucht ihn zu besänftigen, die Frau. Und David sieht rasch ein, dass Abigail doch recht hat, und er erschreckt über sich selbst in dieser Situation. Wenn du enttäuscht, verletzt, gedemütigt bist, dann schmiedest du Rachepläne und es wird finster in dir. Du gerätst in den Bannkreis des Bösen, aus dem du allein nicht mehr herausfindest. Denn Entrüstung und erlittenes Unrecht machen blind und machen hart. Das ist diese Erfahrung, die hinter diesen Versen von Psalm 37 steht, von David mit seinen Männern. Mein erster Punkt deshalb, bleib gelassen und denk an Gemüse. Hören Sie, entrüste dich nicht über den Bösen, seid nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie Gras werden sie bald verdorren. Wie das grüne Kraut werden sie verwelken, denk an Gemüse. David wird hier in unserem Text wirklich zum Gernot Hassknecht. Blind vor Wut ist er außer sich und will den Nabal füsilieren, killen. Weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie so richtig die Wut packt. Wenn ich mich so richtig aufrege, dann ist sozusagen meine Vernunft mal kurz im Keller. Die ist da nicht mehr so ganz präsent. Ich denke Dinge und sage die manchmal auch, die normalerweise nicht zu meinem Reaktionsreservoir gehören. Ja, das stimmt. Empörung und Wut machen einen blind. Meine Gedanken und Worte stehen dann oft in keinem Verhältnis mehr zu dem Auslöser, zu dem, was mich dazu bringt, so wütend zu werden. Das Dumme ist nur, und vielleicht kennen Sie das ja auch, Empörung und Wut bringen ja nicht wirklich so viel. Ja, ich fühle mich hinterher schlapp, weil das strengt irgendwie an, wütend zu sein, aber das ist mehr wie so ein Hohldrehen, das bringt nicht wirklich irgendwas. Manche schreiben in diesem Zustand ja Kommentare auf den sozialen Medien, dass dreht die Spirale nur immer weiter, und andere suchen Gleichgesinnte, um sich dann im Rudel aufzuregen und gegenseitig zu empören, als ob das viel besser wäre. Unser Psalm 37 schlägt ein ganz anderes Vorgehen vor. Er sagt, entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Entrüste dich nicht. Entflamme nicht gegen den Bösgesinnten, übersetzt Martin Buber. Das ist einfacher gesagt als getan, oder? Unsere Gefühle sind auch viel schneller als die Gedanken. Und trotzdem ist es viel klüger, Wut und Empörung eben nicht freien Lauf zu lassen, sondern sie besser zu nutzen. Entrüste dich nicht über den Bösen. Ganz schwer, finde ich. Ganz schwer. Als unsere Gemeinde im Sommer mit einer Abmahnklage wegen eines Fotos auf der alten Homepage konfrontiert und bedroht wurde, da habe ich mich sehr über diesen blöden Ankläger entrüstet. Aber wissen Sie was, meine Wut und Empörung haben an der Situation gar nichts geändert. Null. Ich habe mich nur fertig gemacht. Ich habe festgestellt, es gelingt mir etwas, mich zu beruhigen, wenn ich für mich versuche, genau zu beschreiben, was regt mich denn jetzt da so auf? Wenn ich versuche, mit meinen Gedanken nachzukommen, wenn meine Gefühle schon ganz woanders sind. Fühle ich mich ungerecht behandelt? Hat es was mit alten Erfahrungen zu tun, dass ich mich so aufrege? Habe ich irgendwas nicht richtig verstanden? In dem Fall mit dieser Klage gegen unsere Gemeinde fand ich das vollkommen ungerechtfertigt, was da gefordert wird. Also das war ungerecht, ganz klar. Wenn Sie Glück haben, dann treffen Sie in so einer Situation, wenn die Wut in Ihnen hochkocht, auf eine Abigail. Auf einen anderen Menschen, der sagt, langsam Brauner, wird schon, nicht gleich, wer wird denn gleich in die Luft gehen? ruhig und versucht argumentativ, sie so ein bisschen runterzubringen und sie können so ein bisschen Dampf ablassen, ohne gleich damit größeren Schaden bei anderen anzurichten. Wohl dem, der so eine oder so einen Abigail um sich hat. Und manchmal gelingt es mir tatsächlich auch, so eine Situation ziemlich schnell im Gebet mit Jesus zu besprechen. Hinterher geht das gut, aber in der Situation finde ich das sehr schwer für mich. Und dann habe ich meistens, muss ich sagen, ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich so aggressiv war und weil ich mich so aufgeregt habe. Ich weiß zwar, dass Jesus das versteht, aber ich weiß auch, so ganz gut findet er das ja nicht immer. So, das ist dann so in mir los. Eine Ursache von Wut und Empörung schiebt unser Psalm 37 sofort einen Riegel vor. Da heißt es, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Natürlich ist das schwer mit anzusehen, wie Menschen, die Unrecht tun, auch damit noch durchkommen, noch Erfolg haben. Das kann einen schon neidisch werden lassen. Weil da so ganz da hinten so ein ganz kleiner Gedanke, vielleicht könntest du es ja auch mal so versuchen, so eine Abkürzung zu nehmen. Liebe Gemeinde, vom Bösen geht ja auch immer leider eine bestimmte Verführungsmacht aus. Das Böse ist ja nicht neutral, sondern das hat auch was, das uns in seinen Bann ziehen will. Also warum soll ich mich anstrengen, meinen Werten folgen, wenn es anders vielleicht leichter geht? Eine kleine Lüge, durch einen kleinen Betrug, durch ein bisschen Manipulation hier und da. Das kennt ihr, das fängt bei Mensch ärgere dich nicht spielen an, so ein kleiner Betrug. Und das hört beim Wirecard-Skandal auf. Das passiert immer wieder in unserer Gesellschaft, millionenfach. Aber bitte tun Sie es nicht. Tun Sie es nur nicht. Lassen Sie sich bitte niemals vom Neid leiten. Nicht vom Neid auf die Bösgesinnten, noch vom Neid auf andere Menschen, die um Sie herum sind. Jemand hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Unzufriedenheit. Checken Sie das mal für sich. Ist das so? Also bleiben Sie bei Ihnen und bei Ihrem Leben, bei Ihren Überzeugungen und Werten, bei Ihrer Biografie, bei Ihrer Familie, bei Ihren Freunden, bei Ihren Fähigkeiten und Grenzen, bei Ihren Brüchen und glänzenden Erfolgen im Leben. Das ist Ihres, nicht das andere. Und auf das andere zu schielen, das macht unzufrieden. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Heißt das, ja, ich lasse jetzt einfach alles laufen und alles ist irgendwie egal? Auch wenn mir übel mitgespielt wird, darf ich mich dann nicht wehren? Jetzt denken Sie bitte ans Gemüse. Das kommt jetzt ins Spiel. Kennen Sie, wenn Sie Gemüse ernten, ist das knackig und frisch und nach einer gewissen Zeit lässt das alles hängen, verwelkt. Denn schnell werden Sie erschlaffen wie Gras, werden welken wie grünes Kraut. Denken Sie an Gemüse, das heißt, überlassen Sie die Rache Gott. Überlassen Sie die Rache Gott. Er wird die Bösgesinnten und Übeltäter zur Strecke bringen. So wie das Gras dürr wird und das Gemüse schnell verwelkt. Und das ist so. Naturgesetz, Gottesgesetz. Reg dich nicht auf, bleib gelassen, denn der, der dir Böses will, der wird immer von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und sein Gericht wird über ihn ergehen. Nicht erst das jüngste Gericht, sondern Gott hat Mittel und Wege auch schon jetzt hier in unserer Zeit Gerichte ergehen zu lassen. Und das passiert. Im Umkehrschluss, wenn das hier so steht, denk an Gemüse, räch dich nicht selber, dann heißt das doch, wenn ich selbst solche Rachegedanken habe, um mich selbst zu rächen, dann ist das doch für mich ein Zeichen von mangelndem Vertrauen, dass Gott für mich einstehen könnte. Aber Rache macht sie nicht zufrieden und Gefühle der Vergeltung und des Hasses, die verderben, die vergiften ihr Leben, die machen sie unglücklich. Vertrauen Sie Gott, er wird für Sie sorgen. In dieser Angelegenheit der Klage gegen unsere Gemeinde habe ich auch die Rachepsalmen neu schätzen gelernt. Da können wir ja eigentlich nicht so richtig mit anfangen. Das wird immer gerne überschlagen, wenn das in der Bibel steht. Wir hören immer auf, wenn die schönen Verse vorbei sind. Aber da stehen schon so ein paar richtig fiese Sachen in den Psalmen. Ja, die sind völlig unkorrekt. Die haben genau hier ihren Sinn. dass wenn wir Wut haben, uns da sozusagen die Worte ausborgen, um die vor Gott zu bringen, damit wir nicht selber anfangen zu agieren und meinen, uns rächen zu müssen. Also die haben wirklich so eine reinigende Funktion, diese Rachepsalmen. Und das Gute ist, in der Bibel werden negative Gefühle, Ärger, Wut, Trauer nicht einfach fromm weggebügelt. Und wir müssen nicht immer nur super gut drauf sein und alles Beste und optimal. Nein, in der Bibel und für uns Christen hat beides seinen Platz. Der Psalm sagt nichts darüber, dass wir uns irgendwie alles gefallen lassen müssten. Natürlich nicht. Besonnen sollen wir bleiben, klar. Aber als Gemeinde haben wir uns natürlich einen Anwalt genommen, um uns gegen die Vorwürfe zur Wehr zu setzen. Vielleicht war das zu Zeiten von David nicht so möglich. Der hat nicht in einem Rechtsstaat gelebt. Aber wir können das. Wir können unsere Rechte wahren und uns gegen einen Bösen wehren und ihm juristisch entgegentreten, wenn das denn sein muss. Mein zweiter Gedankengang: Besser als sich aufzuregen, ist Gott zu vertrauen und zufrieden bleiben. Gott zu vertrauen und zufrieden bleiben. Diese Verse, diese ersten Verse aus dem Psalm 37, bieten uns in unserer aufgeregten Gesellschaft ein wohltuendes Entspannungsprogramm mit drei Schritten an. Der erste Schritt: Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Lande und nähre dich redlich. Gutes tun, bleiben, aufrichtig leben. Das heißt, lassen Sie sich nicht von dieser aufgeregten Gesellschaft anstecken, sich mitreißen in diesem Strom der Polarisierungen. Springen Sie nicht auf jede Empörungswelle auf, die so im Wochentakt durch unser Land läuft. Bleiben Sie bei dem, was Sie kennen, was Sie aus der Bibel auch kennen, bei den Werten, die uns Christen zu eigen sind. Nähern Sie sich redlich, das heißt, informieren Sie sich bitte nicht nur einseitig, damit Sie merken, nicht nur eine Haltung ist möglich, sondern als Christen sind wir doch immer auch Brückenbauer und nicht die Polarisierer. Bleiben Sie im Lande, das würde ich einfach übersetzen, bleiben Sie doch bitte im Lande des Glaubens. Stellen Sie die Positionen, die gerade vertreten werden, ob Sie eher konservativ oder progressiv sind, doch bitte nicht über Ihren Glauben, über das Zentrum Ihres Lebens, Jesus Christus. Leider streiten Christen auch ganz gerne, wenn es um politische oder gesellschaftliche Themen geht. Und auf einmal werden Nebenthemen zu Hauptsachen, wenn es ums Gendern geht oder sexuelle Orientierung, um Corona oder was auch immer. Jawohl, wichtige Themen, aber das ist doch nicht das Zentrum unseres Glaubens oder unserer Gemeinde. Denken Sie daran, es gibt unterschiedliche Sichtweisen und in unserem freien evangelischen Gemeinden spielt die Gewissensfreiheit des Einzelnen eine große Rolle, denn selbst aus der Bibel lässt sich nicht jede aktuelle Frage ganz eindeutig und genau beantworten. Da sind Unschärfen und unterschiedliche Antworten oft möglich. Ich finde es wichtig, dass wir lernen, auch als Gemeinde das auszuhalten und uns weder über die Meinung von anderen gleich empören oder uns voll Abscheu oder Ekel abwenden. Was Christen eint, was uns eint, ist doch nicht die Meinung über bestimmtes Thema, sondern was uns eint, ist der Glaube an den einen Herrn Jesus Christus und den einen Gott. Das ist es, was uns eint. Der zweite Schritt dieses biblischen Entspannungsprogramms, raus aus der Empörungsfalle, lautet: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn. Im Hebräischen steht hier wirklich das Wort für höchste Lebenslust. Lust auf Gott. Wenn ich die Kombination höre, die klingt ein bisschen fremd in meinen Ohren. Lust auf Gott meint, ich begehre das. Ich möchte Gott von Herzen begegnen. Ich freue mich daran, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es ist für mich ein Genuss, mit ihm zu sprechen, für ihn zu singen, in der Bibel zu lesen. In der mittelalterlichen Theologie, da gab es den Begriff der Fruitio Dei, dieses Genusses an Gott. Das ist ein Zustand, der nur glaubenden Menschen möglich ist. Es ist ein Begehren, das sich auf den Höchsten richtet, ohne gleich zu sagen, Gott schenkt mir doch das und das und das und das brauche ich, sondern einfach Gott gegenübertreten und mich an ihm freuen als sein Kind. Gemeinschaft mit ihm haben, ohne Absichten zu verfolgen. Wenn mir das mal gelingt, dann merke ich, dass mich das unglaublich zufrieden macht. Das lässt mich tiefen Frieden und Harmonie spüren zwischen Gott, mir und dem Leben. eine Harmonie und ein Glück, das tiefer geht als alle Disharmonien in meinem Leben. Dieses Gefühl und dieses Wissen um die Lust am Herrn, das scheint mir oft verloren gegangen zu sein, weil wir immer sehr funktional unterwegs sind. Wir wollen immer was von Gott. Uns muss irgendwas hinten bei rauskommen. Aber darum geht es ja gar nicht immer in der Beziehung um Gott. Und das Schöne ist auch, in dieser wirklich innigen Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott, schwindet Empörung. Da verschwinden auch die Widersprüche der Gesellschaft. Das wird da irgendwie alles aufgehoben. Das ist da nicht mehr so wichtig. Und ich bekomme eine Distanz dazu, einen gesunden Abstand. Meine Seele kommt zur Ruhe. Ich schöpfe neue Kraft und werde mit innerem Frieden erfüllt. Der dritte Schritt dieses göttlichen Entspannungsprogramms heißt: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Oder wie wieder Martin Buber übersetzt: Wälze ihm deinen Weg zu und sei gesichert bei ihm, er wird's tun, so übersetzt er. Jeden Tag gilt's das doch immer wieder zu tun. Ich wälze mein Leben vor Gott, ich befehle ihm diesen Tag an: Herr, sei du heute bei mir in allem, was mir geschieht, bei allen Begegnungen. Gott den eigenen Weg anbefehlen, natürlich auch ganz besonders dann, wenn sie mit ihrem Latein am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann, wenn wir in auswegsloser Situation sind, wenn unser Leben in Fugen geraten ist. Als Christen sind wir in den Situationen niemals alleine. Astrid hat das sehr schön geschildert. Nicht angestellt vom Schulamt, sondern einen ganz anderen Auftrag. Selbst wenn wir uns ohnmächtig fühlen, sind wir es doch nicht. Denn dieser Gott hat uns doch versprochen, immer da zu sein. Und deshalb kann ich ihm immer wieder mein Leben anbefehlen, es vor ihn wälzen. Manchmal ist das schöne Kanzelrede, sowas zu sagen: Befiehl dem Herrn deine Wege. Aber geht das denn, wenn ich selbst keinen klaren Gedanken mehr fassen kann? Wenn ich innerlich leer und ausgebrannt bin und wirklich nicht mehr weiter weiß, mein Leben vor Gott wälzen, ihm meine Wege anbefehlen kann? Ich glaube, das geht. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, bist du bei mir. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Mir fallen dann oft Bibelverse ein oder Liedzeilen, die mich dann tragen, wenn ich selbst keine Worte mehr habe. Wenn ich selbst nicht mehr ein noch aus weiß, dann brauche ich einen Impuls von außen, von einem anderen Menschen oder aus der Bibel oder aus meinem eigenen Glaubensschatz, den ich über die Jahre natürlich angesammelt habe. Und selbst in der Situation, wenn Sie nicht mehr können, wird Gott Ihnen die Lippen öffnen. Er wird Sie selbst dann hören, wenn Sie nichts mehr zu sagen haben, nichts mehr sagen können oder auch nichts mehr sagen wollen. Gott lässt Sie nicht im Stich. Ich glaube, verschiedene von uns könnten heute Morgen hier so Geschichten erzählen, wie Astrid, dass Gott mit ihnen gegangen ist und sie bewahrt hat und wirklich den Weg geführt hat. Die meisten Menschen und viele Christen wälzen ihr Leben aber nicht vor Gott, sondern die wälzen das für sich selbst durch die Gegend. Sie wälzen lieber wie Sisyphus das Leben vor sich her und kurz bevor sie das Ziel erreicht haben, rollt alles wieder runter auf die Nulllinie. Sinnlos ist das, dann gibt es kein Fortkommen. Das hängt damit zusammen, dass ich dann nur bei mir bleibe. Meine, ich müsse das selbst schaffen, nur bei meinen Möglichkeiten bleibe, nicht auf Jesus sehe. Aber da ist doch eine andere Macht in meinem Leben, auch in Ihrem, wenn Sie mit Jesus leben. Da ist doch der Heilige Geist und er geht auch mit Ihnen. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still und warte auf ihn. So heißen die beiden letzten Verse in unserem Predigttext. Weil Gott ihr Lebensweg nicht egal ist, weil er sich um sie kümmert, lässt Gott sie nicht im Stich. Die Bösgesinnten werden auch in ihrem Leben nicht das letzte Wort haben. Als Gemeinde haben wir das schon oft erlebt. Und im Beispiel der Anklage ist es so ausgegangen: Wir haben einen fähigen Anwalt gefunden, der auch mit Jesus lebt, der unsere Interessen erfolgreich vertreten hat, sodass der Ankläger seinen Antrag auf einstweilige Verfügung erstmal hat fallen lassen. Schauen wir mal, ob und wie das weitergeht. Das ist jetzt offen. Aber wir haben da auch vertraut und was getan. Also vertrauen Sie Gott, in welcher Situation Sie sich immer gerade befinden. Vertrauen Sie ihm, bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht anstecken von der Aufregung. Das ist zu anstrengend und bringt nichts. Vergessen Sie bitte nicht diesen Psalm 37, wenn Ihre Nerven mal wieder blank liegen. Nicht empören, an Gemüse denken, im Land des Glaubens bleiben, Lust an Gott haben und dem Herrn Ihre Wege anbefehlen. So sind wir als Gemeinde, als Christen zwar immer noch Teil einer unglaublich aufgeregten Gesellschaft, aber wir wissen doch auch, dass es anders gehen kann. Amen.